Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Herzlich willkommen zum letzten Onda Info dieses Jahres 2002. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, doch die Geschichte ist nicht zu Ende. Themen bei uns sind Argentinien. Hier wird der erste Jahrestag der Aufstände vom 19. und 20. Dezember 2001 begangen und die Menschen sind auf der Straße. Ein weiterer Beitrag stellt verschiedene Positionen aus Lateinamerika zum Konflikt in Venezuela vor. In Brasilien wird ein Musiker zum Kulturminister ernannt, Gilbert Gil. USGIs treten zur Wohltätigkeitsarbeit in Bolivien und Argentinien an. Feliz Año Nuevo, Bom Ano Novo und ein frohes neues Jahr.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Am 20. November kamen mehr als 40.000 Demonstrantinnen und Demonstranten in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zusammen. Anlass dieser Kundgebung, die von Organisationen der Arbeitslosen wie den Piqueteros, von Stadtteilversammlungen und linken Parteien ausgerufen wurde, war der Jahrestag der Aufstände vom 19. und 20. Dezember 2001. Diese Aufstände markierten das Ende einer Welle von Protesten, Plünderungen von Supermärkten und Straßenblockaden, die sich gegen die Politik der vom Präsidenten Fernando de la Rúa geführten Zentrumskoalition wandte. Kurz davor hatte der Wirtschaftsminister Domingo Cavallo den Sozialvertrag aufgehoben, der den politischen Institutionen Halt gab, indem er die Bankkonten der privaten Kunden sperrte. Die Repression, mit der die Regierung auf die Aufstände reagierte, forderte damals 28 Tote und mehr als 2000 verletzte Zivilisten. Nicht nur die Erinnerung an diese Tage wurde wachgerufen. Auch die aktuelle peronistische Interimsregierung unter Präsident Eduardo Duhalde wurde als Kontinuität der alten angeprangert, das gesamte Staatsgefüge abgelehnt. So hießen die Parolen: Weg mit Duhalde sofort, es sollen alle gehen. Die Arbeiter und das Volk sollen regieren. Und das nicht nur in der Hauptstadt Buenos Aires, sondern im ganzen Lande.
Der Kommunikationswissenschaftler Eduardo Aliverti von der Staatlichen Universität Buenos Aires sieht hier nicht nur einen Vertrauensverlust der Regierung.
Es existiert ein öffentliches Bewusstsein vom Versagen des Staates als Ausgleicher sozialer Ungleichheit. Die Leute erwarten nichts mehr von diesem Staat. Ich glaube nicht, dass dies übertragbar wäre auf ein Bewusstsein von der Notwendigkeit der Konzeption eines Staates anderer Art, mit einer anderen Art von Aufbau alternativen Politik, linksgerichtet, mit Auflösung des Widerspruchs zwischen Unterschichten und der Ökonomie. Es herrscht also eine extreme Unzufriedenheit, kein soziales Bewusstsein.
Am 20. Dezember diesen Jahres kamen auch die vier Kolonnen des sogenannten Bundesmarsches zur Kundgebung auf dem Plaza de Mayo an, die einen Tag zuvor aus vier entfernten Provinzen losgingen. Der Protest war nicht nur gegen die aktuelle Regierung gerichtet, sondern ganz generell gegen das neoliberale Projekt, das, angefangen mit der Militärdiktatur 1976, in der aktuellen Krise endet. So sahen es auch die Antiglobalisierungsgruppen in verschiedenen Großstädten auf der ganzen Welt, welche die Erinnerung am argentinischen Aufstand als Anlass nahmen, um den Kapitalismus anzuprangern. Eduardo Aliverti analysiert den Stand der linken Bewegung in Argentinien.
Ich glaube, heute ist der Aufbau einer neuen politischen und sozialen Bewegung mit einer Führungsrolle bestehend aus den Piqueteros, NROs, Mittelschicht und Studenten nicht gegeben. Aber ich denke, die Möglichkeit besteht. Dass eine Sache in einem Moment nicht wahrscheinlich wäre, will nicht sagen, dass sie in einem anderen nicht möglich ist. Weniger in der Politik und viel mehr in der Dynamik, der wir heute in Lateinamerika erleben, wo sich die Unzufriedenheit mit neoliberalen Verhältnissen vergrößert. Und dies, denke ich, setzt sich fort in Brasilien, Uruguay, Ecuador, wie in ganz Lateinamerika. Man könnte fortfahren, liberale oder rechte Mehrheiten zu wählen, aber ohne Begeisterung. Die Rechte ist heute nicht überzeugend in Lateinamerika, ohne Begeisterungsfähigkeit. So ist die Rechte ein Abfallprodukt, wie es die Linke vielleicht einmal gewesen ist. Und dies ist, denke ich, sehr wichtig. Ich denke nicht, dass diese Bedingung ausreichend wäre zur Konstruktion eines alternativen Modells. Sie stellt aber eine wichtige Bedingung hierfür dar. Ohne diese Unzufriedenheit, ohne die Krise der neoliberalen Verhältnisse, könnte man nicht von einem Licht am Ende des Tunnels reden.
Para la construcción de un modelo alternativo, pero creo que es condición necesaria. Sin este agotamiento, sin esta crisis del relato neoliberal, no podríamos estar hablando de una luz, de una probable luz al final del túnel.
Trotz aller Warnungen, besonders der Rechten, die versuchten, ein Klima der Angst zu erzeugen, gab es diesmal in Argentinien keine gewalttätigen Auseinandersetzungen und keine Repressionen von Seiten der Sicherheitskräfte. Auf der Demonstration gab es hoffnungsvolle Stimmen.
Für die Zukunft, wie ich bereits sagte, ich werde es vielleicht nicht mehr sehen, aber es wird etwas Besseres kommen. Ich glaube, das Volk hat sich erhoben und hat ein Bewusstsein angenommen. Das ist das Wichtigste des letzten Jahres bis jetzt, weil es ja ökonomisch immer schlimmer geworden ist. Aber die Hefe geht auf. Ich glaube, sie geht auf. Wenn man beginnt, die Zähne zu zeigen, wird man Aufsehen erregen, und man wird mehr Aufsehen erregen, als man jetzt noch glaubt.
Auf den Kundgebungen tauchten alle Organisationen auf, die sich im letzten Jahr am meisten weiterentwickelt haben. Die organisierte Arbeitslosenorganisation Piqueteros, die Volksversammlungen, die kämpferischen Gewerkschaften, die Arbeiter der besetzten Fabriken und die linken Parteien, darunter die kommunistische und verschiedene trotzkistische Gruppierungen. Als neues Phänomen marschierten diese in einem einzigen Block und ohne Anfeindungen. Aliberti sieht einen Grund hierfür im Zusammenbruch des alten politischen Systems des Peronismus.
L'Argentina si ha caracterizado siempre por ser un laboratorio de experimentación en muchos sentidos, ¿no? El proceso de desaparición de personas.
Argentinien war immer ein Labor, in dem vieles experimentiert wurde. Der Prozess des Verschwindenlassen von Menschen, die strikte Anwendung der neoliberalen Maßnahmen und der Richtlinien des IWFs. Unter anderem aufgrund seiner kulturellen Wurzeln gab es in Argentinien immer eine bedeutende soziale Mobilität. Als man schon glaubte, die sozialen Mobilisierungskräfte des Volkes würden da niederliegen, stürzte dieses Volk de la Rúa und Cavallo und setzte diese Regierung ab. Der Peronismus war eine historische Bewegung, die diese Sektoren kooptierte, welche die natürliche Unterstützungsbasis der linken Gruppierungen darstellen sollte. Aber in der letzten Zeit merkt man an, dass die Linke, die unter diesem Prozess gelitten hat, gelernt hat, Nichtigkeiten beiseite zu legen. Diese sektierische Mentalität, die sich daraus ausdrückt, dass vier Menschen zu sein und fünf Flügel zu bilden. Das sieht man an den orthodoxen Linken, wie die Kommunistische Partei, die Arbeiterpartei oder an den anderen trotzkistischen Kräften, aber auch an den sozialen Kräften anderer Art, wie der Gewerkschaftsverband CTA, einige Sektoren des Kooperativismus etc. Das ändert sich zurzeit. Heute keimt der Gedanke, dass uns mehr eint als trennt.
Algunos sectores del movimiento cooperativo etc. han aprendido mucho a dejar de lado cierta clase de nimiedades. Esa mentalidad sectaria que también ha caracterizado a las fuerzas de izquierda en Argentina, ser cuatro y armar cinco internas. Esto ha empezado a cambiar. Hay un embrión en mi criterio de empezar a ver qué es más lo que une que lo que separa.
Trotzdem gab es Berührungsängste innerhalb der Demonstranten, die man an einigen Beschimpfungen in den unzähligen Redebeiträgen hören konnte. Es war auch eine Zersplitterung des Volksblocks zu merken, wie es die Zahl von 10 Piquetedo-Organisationen bezeugt. Man ist sich eben einig gegen die herrschenden Institutionen, es gibt aber noch kein gemeinsames politisches Projekt darüber, wie der neue Staat auszusehen hat.
Lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Me say lick samba, lick samba, lick samba. Oh, lick samba. Lick samba, lick samba, lick samba.
Der Musiker Gilberto Gil wurde von dem im Oktober gewählten brasilianischen Präsidenten Luiz Ignacio da Silva für das Amt des Kulturministers vorgeschlagen. Am Dienstag, dem 17. Dezember, nahm er das Amt an und ersetzt damit Hamilton Pereira. Der berühmte und beliebte Komponist, der sein neues Amt im Januar 2003 mit dem Einsetzen der Regierung von Lula antreten wird, sorgt mit seiner Zusage zum Ministerposten für lebhafte Diskussionen. Wie steht es nun um das Amt des Kulturministers? Werden kulturelle Fragen im Regierungsprogramm des PT-Präsidenten Lulas mehr Beachtung finden als in den vergangenen Dekaden? Kann ein Musiker eine so bürokratische Angelegenheit meistern und als Kulturminister agieren? Wie findet sich der Grammy-Gewinner inmitten seiner Ministerkollegen und Kolleginnen zurecht? Die Meinungen und Einschätzungen in Brasilien gehen weit auseinander. Von Jubelschreien und großer Freude über neuen Wind im Kulturministerium bis hin zu Perplexität und Entzürnung reichen erste Reaktionen auf die Wahl des 61-jährigen baianischen Sängers. Woher solle er den Weitblick nehmen, sein Amt verantwortungsvoll und effektiv zu bekleiden, fragen kritische Stimmen. Handelt es sich vielleicht um eine populistische Entscheidung, den über Brasilien hinaus berühmten Musiker vorgeschlagen zu haben? Andere meinen genau das Gegenteil. Sie trauen Gilberto Gil zu, als intelligenter und erfahrener Künstler mit Sensibilität und Kreativität kulturelle Werte in eine Politik zu überführen, die sich immer mehr an wirtschaftlichen Maßstäben ausrichtet. Die Entscheidung habe symbolischen Wert, denn Gil stehe ein gegen Rassismus und Diskriminierung, er bringe schwarze Kultur mit ein. Wenn er es schaffe, in seinem Bereich ein gutes Team zu bilden, könne er maßgeblich dazu beitragen, einen neuen Umgang mit vernachlässigten kulturellen Fragen zu finden. Der Sohn einer Lehrerin und eines Arztes beteuert, er hätte es auf das Amt keineswegs abgesehen gehabt, nahm es aber trotzdem an und hofft nun, dass der Tropicalismo im Kulturministerium ankommt. Gilberto Gil war in den 60er Jahren zusammen mit seinem ebenso berühmten Sängerkollegen und Freund Caetano Veloso Mitbegründer der Tropicalia-Bewegung, die von Bossa Nova und Samba bis Rock und Reggae alle möglichen Einflüsse verbindet. Er widmet sich nicht nur der afro-brasilianischen Bewegung, sondern thematisiert in seinen Texten auch die Armut in den Favelas. Seine neueste CD ist eine Hommage an Bob Marley. Der studierte Wirtschaftler tauchte 1997 schon einmal in die Politik ein. Für ein Jahr bekleidete er das Amt des Stadtrates von Salvador de Bahia. 1990 gründete er die Umweltstiftung Onda Azul und vertrat die Grünen, die bei der letzten Parlamentswahl im Oktober 5 Sitze bekamen. Und unterstützte den jahrelangen Weg des Metallarbeiters Lula in das Präsidentenamt. Dieser hat seine Regierung nun fast komplett. Kürzlich ernannte Lula 5 weitere Minister, unter ihnen Humberto Costa zum Gesundheitsminister, Cristóvão Buarque zum Bildungsminister, Jacques Wagner zum Minister für Arbeit. Am Montag vor Weihnachten sollen alle Posten besetzt sein. Noch hat Gil keine ausgearbeiteten Ideen für sein Amt. Er werde die nächsten Tage nutzen, um sich verschiedene Vorschläge anzuhören und diese dann mit dem Regierungsprogramm abzustimmen, wie er in einem Interview der Zeitung Estado de São Paulo bekundete. Als Minister wolle er kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen und Investitionen größerer Unternehmen einer erhöhten staatlichen Kontrolle unterziehen. Man kann gespannt sein, wie der singende Kulturminister sein Amt bewältigen wird. Sicher ist, dass der Posten in wenigen Tagen wichtig geworden ist und die unerwartete Ernennung Gilberto Gils für diese Position in ganz Brasilien eine Kontroverse ausgelöst hat.
In Venezuela hat sich die politische Lage bisher noch nicht beruhigt. Immer noch versucht die oppositionelle Allianz, die Coordinadora Democratica, die sich aus dem Unternehmerverband und der hinterfragten Gewerkschaft Confederación de Trabajadores de Venezuela, kurz CTV, die Regierung von Chávez aus dem Amt zu heben. Sie organisieren seit Anfang Dezember einen Streik und versuchen mit Demonstrationen der Regierung ihre Legitimität zu rauben. Auf der anderen Seite beruft sich Chávez auf die Verfassung, die besagt, dass frühestens nach der Hälfte der Amtszeit ein Referendum eingeleitet werden kann, bei dem mehr Gegenstimmen gesammelt werden müssen, wie der Präsident bei den Wahlen erhielt, was von Oscar Yanes von Venevisión als unmöglich erachtet wird. Dieser von der Opposition ausgerufene Streik wird unterschiedlich eingeschätzt. Während die Opposition ihn als Massenevent hochbauscht und die venezolanische Wirtschaft schwächt, wird er von der Regierung als nicht erachtenswert betrachtet. Doch auch innerhalb der Opposition gibt es verschiedene Meinungen über Chávez. Carlos Fernandez vom Unternehmerverband bezeichnet Chávez als Castro-Kommunist, während der Gewerkschaftsführer von der CTV, Carlos Ortega, ihn als Faschist betitelt. Tatsache ist jedoch, dass sich ein Großteil der Bevölkerung nicht am Streik beteiligt. Denn zum einen sind sie nicht in der CTV organisiert und zum anderen stehen sie der Meinung der Opposition kritisch gegenüber. Die Organisation amerikanischer Staaten mit Hauptsitz in Washington, die auch in diesem Konflikt vermittelt, hatte am 16. Dezember nochmals beschlossen, dass sich eine Lösung dieses Konfliktes in verfassungsmäßigen Bahnen bewegen sollte und lehnte kategorisch einen Putsch ab.
In Lateinamerika gibt es verschiedene Positionen zu dem Konflikt in Venezuela. In diesem Onda-Info werden einige dieser Stimmen zu Wort kommen. Der Journalist Ángel Guerra Cabrera der mexikanischen Tageszeitung La Jornada sieht in dem von der Opposition ausgerufenen Streik den Versuch der venezolanischen Oligarchie, die alten Machtverhältnisse im Land wiederherzustellen, wie sie vor Chávez herrschten. Ein System, das der sozialen Elite über Jahrzehnte die politische und wirtschaftliche Macht sicherte und die große Mehrheit der Venezolaner marginalisierte und diskriminierte. Die Putschisten seien in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich. Die Zeitung erinnert an die Tage um den 11. April dieses Jahres, in denen die Regierungsgegner den Präsidenten fest und die Verfassung des Landes außer Kraft setzten. Sie hätten dabei bewusst Menschenleben riskiert und sich über rechtsstaatliche Prinzipien hinweggesetzt. Die Niederlage der Chávez-Gegner sei vor allem in der breiten Unterstützung für Chávez in der Bevölkerung begründet und dem Bekenntnis des Militärs für die Verfassung. Der aktuelle Konflikt sei eine Neuauflage des Alten, jedoch mit neuen Mitteln, vor allem besserer Propaganda und dem Öl als Faustpfand. Da die Opposition die Absetzung Chávez als Minimalforderung ausgibt, sieht der Kommentator keine Lösung des Konfliktes in Verhandlungen. Zu unversöhnlich stünden sich beide Seiten gegenüber. Die Regierung könne den Forderungen der traditionellen Sektoren nicht nachgeben, ohne politischen Selbstmord zu begehen. Bedeuten sie doch nichts anderes als die Absetzung des demokratisch legitimierten Präsidenten. Auch würde ein Sieg der Opposition einen folgenschweren Schlag auf die Verfassung und den Rechtsstaat bedeuten. So befürchtet das Blatt, dass der Konflikt nur mit einem unstreitigen Sieg einer der beiden Parteien beendet werden könne, wobei für den Kommentator klar ist, dass ein Sieg der Putschisten die Wiederherstellung eines korrupten und undemokratischen Systems bedeutete, das die große Mehrheit des Landes in bitterer Armut belasse. Chávez, so der Kommentator von La Jornada, müsste sich erstens schnellstens dazu entschließen, sich mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mitteln gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen und illegale Aktionen zur Wehr zu setzen. Zweitens müsste er die sozialen und politischen Grundsätze umsetzen, die die Verfassung als Ziel nennt und die von einer breiten Mehrheit im Lande getragen werden.
Auch in anderen Ländern Lateinamerikas wächst die Kritik an den oppositionellen Kräften. Der politische Analyst Marcelo Larrea aus Ecuador setzt die Ereignisse in Venezuela in einen lateinamerikanischen Kontext.
Die Verschwörung, die in Venezuela zurzeit gegen Präsident Chávez stattfindet, betrifft auch die Stabilität der Demokratien im Rest Lateinamerikas. Denn ihr offensichtliches Ziel ist die Amtsenthebung des Präsidenten unter bewusster Verletzung der neuen Verfassung, die mit der aktiven Teilnahme und der breiten Zustimmung der Bevölkerung verabschiedet wurde. Und ich möchte zum Ausdruck bringen, dass in Ecuador bezüglich der Ereignisse große Sorge besteht. Denn nicht nur in Venezuela, sondern in vielen Ländern Lateinamerikas genießt Präsident Chávez gewaltige Sympathie. Mit ihm ist die Hoffnung auf den Beginn eines Wandels auf dem ganzen Kontinent verbunden. Vor allem seit seinem Wahlsieg im Jahre 1999. Ein Erfolg, den er bei verschiedenen Nachfolgewahlen im Lande wiederholen konnte. Die aktuellen Konflikte zeigen, welch enormen Widerstand das alte politische Establishment in Venezuela der neuen Regierung entgegensetzt. Zum Beispiel gegen die Einführung entschlossener Reformen und gegen die gerechte Verteilung des Reichtums. Diese traditionellen Sektoren, die in Venezuela über einen langen historischen Zeitraum regiert haben, tragen Hauptverantwortung für die Rückständigkeit, die in Venezuela herrscht. Zum Beispiel müssen in diesem Land 80% der Konsumgüter importiert werden, während der größte Teil der nicht erneuerbaren Ressourcen, vor allem Erdöl, exportiert wird. Vor einigen Tagen hatte ich die Gelegenheit, in Caracas zu sein und die Ereignisse des Ausstandes vor Ort zu verfolgen. Ich habe mit großer Sorge gesehen, dass die internationalen Medien nicht die Wahrheit über die Ereignisse verbreiten, sondern dass sie sich einer medialen Kampagne gegen Chávez verschrieben haben. Und diese Fehlinformationen werden vor allem vom Medienmonopol in Venezuela gestreut, das sich in der Hand derjenigen Kreise befindet, die gegen Chávez sind.
Sino que se inscriben en toda la campaña mediática contra Chávez, que se deriva del monopolio de los medios de comunicación por parte de los sectores opositores al presidente Chávez.
In einem in der argentinischen Zeitung Página 12 veröffentlichten Aufruf verurteilen namhafte uruguayische Intellektuelle Ziele und Mittel derer, die im Namen der Demokratie den Willen der Mehrheit der Bevölkerung missachteten, wie er sich an den Urnen ausgedrückt hatte. Die im Namen der Ordnung Chaos schürten, die im Namen der Freiheit die öffentliche Meinung manipulierten, indem sie eine Regierung, die keinen einzigen politischen Gefangenen hat, als blutige Diktatur verunglimpften und die im Namen des Vaterlandes denen zuspielten, die sich der Ölreichtümer Venezuelas bemächtigen wollten. Andere Stimmen beklagen, dass zwischen der veröffentlichten Regierungsmeinung auf der einen und der entsprechenden Meinung der Radikalopposition die gemäßigte, verfassungstreue Opposition keinen Platz in den Medien findet. Diese Gruppen fordern beide Seiten zur Mäßigung auf, setzt auf Verhandlungen und auf einen Kompromiss. So wie der Rechtswissenschaftler Padre Arturo Parreza.
Yo no tengo duda de lo que dicen en la dirección de que los Estados Unidos busca gobiernos dóciles y por eso decía que el gobierno norteamericano no siente
ninguna simpatía por el gobierno de Chávez. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die US-Regierung gefügige Regierungen will und daher keinerlei Sympathie für die Regierung Chávez hegt. Wenn sie eine Möglichkeit sehen, die Chávez-Regierung abzusetzen, werden sie es versuchen. Aber ich denke, dass die USA momentan keine so große Rolle in Venezuela spielen. Die Hauptrolle, wie schon erwähnt, spielt eine oppositionelle Gruppe, die hauptsächlich aus den Parteien besteht, die die Macht in Venezuela verloren hatten. Die Opposition setzt sich zum größten Teil aus den Unternehmern, den Akademikern und der Mittelschicht zusammen. Diese verschiedenen Gruppierungen operieren gegen die Regierung Hugo Chávez, die sogenannte Fünfte Republik und große Teile der Bevölkerung. In Venezuela haben wir eine schlechte Medienberichterstattung, bei der es sehr schwierig ist zu erkennen, was eigentlich die Wahrheit ist. Es ist schon im Rest Lateinamerika schwierig, sich ein realistisches Bild zu machen, doch wir Venezolaner kennen unsere eigene Realität nicht. Denn alle Fernsehsender, egal welche Seite, versuchen uns zu täuschen. Sie geben uns nur eine parteiische Version der Ereignisse. Wir müssen die Berichterstattung des staatlichen und des oppositionellen Fernsehsenders verfolgen, um mehr oder weniger eine Idee davon zu bekommen, was eigentlich passiert ist. Aber in Wirklichkeit werden wir es nie genau wissen, weil uns alle täuschen. Menschen. Wenn jemand etwas über die Größe einer oppositionellen Demonstration wissen möchte, kann man sich nicht auf das staatliche Fernsehen verlassen, weil es uns nicht richtig informiert. Aber wenn du etwas über eine Pro-Chavez-Demonstration wissen möchtest, dann kannst du genauso wenig die privaten Fernsehsender als Quelle nehmen, dann bleibt dir nur der staatliche Sender. Was wir hier auf beiden Seiten haben, ist ein Fehlen jeglicher politischer Ethik. Es gibt aber Menschen, die diese ethischen Prinzipien suchen, und das sind die Leute, die auf ein Abkommen hoffen. Es muss eine einschließende Lösung gefunden werden. Die Situation unseres Landes hat sich seit der Regierung von Carlos Andrés Pérez im Jahre 1989 verschlechtert, als er anfing, die neoliberale Politik einzuführen. Diese Politik hatte zur Folge, dass breite Teile der Bevölkerung ausgeschlossen wurden. Jetzt haben wir eine andere politische Richtung, die auch teilweise ausschließend sein kann. Die Frage ist, wie können wir Venezolaner uns repräsentiert und respektiert fühlen mit allen Differenzen,
que también podría tener en algunos casos tendencias excluyentes. La idea es cómo logramos los venezolanos conseguir algún mecanismo democrático incluyente de toda la sociedad en donde todos nos podamos sentir representados, en donde todos nos podamos sentir respetados, incluso en las diferencias políticas.
Verschiedene Einschätzungen, so zum Beispiel die von Ali Rodriguez, Chef der staatlichen venezolanischen Erdölgesellschaft PDVSA, sehen im Kampf um die Kontrolle über das Erdöl eine Schlüsselfrage in der Auseinandersetzung. Venezuela ist der fünftgrößte Erdölexporteur der Welt. Mit Chavez' Wahlsieg entglitt der traditionellen Machtelite die Kontrolle über das lukrative Geschäft. Der Streik hier werde vor allem von hohen Funktionären und Schiffsoffizieren getragen. Sie schreckten vor Sabotage nicht zurück und provozierten Unfälle dort, wo noch produziert werde. Führende Mitarbeiter, so zum Beispiel der Ex-Präsident der PDVSA, betrieben die Privatisierung der Erdölgesellschaft, was sie wieder zurückbrächte in die Hände der traditionellen Kreise. Andere, oppositionskritische Kommentatoren in Lateinamerika weisen darauf hin, dass gerade daran auch die USA handfeste Interessen hätten, da Venezuela so möglicherweise aus der OPEC herausgebrochen werden könne, was diese schwächen würde. So ist der Konflikt vielschichtiger als in den internationalen Medien dargestellt.
Die wichtigsten bolivianischen Oppositionsparteien haben am 17. Dezember einen Antrag der Regierung abgelehnt, wonach Truppen der USA nächstes Jahr in Bolivien eingeflogen werden sollen. Die Bewegung zum Sozialismus, MAS, und die Indigena-Bewegung Pachacuti, MIP, lehnten den Aufenthalt von 350 Ingenieurs und Ärzte der US-amerikanischen Armee zwischen Mai und August 2003 im südamerikanischen Land ab. In Zusammenarbeit mit dem bolivianischen Heer sollen die US-amerikanischen Truppen in der Region Chaco, nahe der paraguayischen und der argentinischen Grenze, 5 Schulen bauen und Wasserbrunnen ausgraben. Der Abgeordnete der MAS, Filemon Escobar, kritisierte das Vorhaben. Er erklärte, seien wir nicht naiv. Sie kommen, um den inneren Feind zu bekämpfen. Uns die Aymaras, Quechuas und Guarani Indigenas. Der Aymara-Sprecher German Choque bezeichnete Investitionen von 15 Millionen Dollar als exzessiv für 5 Schulen und 2 Wasserbrunnen und fügte hinzu, in Wahrheit geht es darum, unseren biologischen Ressourcen in dieser vom Staat verlassenen Gegend zu plündern. Ferner sagte Choque, dass die USA sich in einer Gegend niederlassen wolle, wo die Guarani-Indigenas für ihr Land kämpfen und wo Bolivien seine Erdgasreserven hat, um das Land zu zwingen, diese Ressource zu verkaufen. Auch die argentinische Regierung brachte am 2. Dezember einen Gesetzesvorschlag in das Parlament ein, das den Einzug einer Spezialeinheit der US-amerikanischen Armee genehmigen soll. So schreibt Horacio Verbitsky in einem Artikel in der argentinischen Zeitung Página 12 vom 8. Dezember. Die Manöver sollen in der Provinz Misiones nahe der brasilianischen Grenze stattfinden. Die Gesetzesvorlage ersucht außerdem die Genehmigung für den Einmarsch einer Gruppe von Green Berets in der nordöstlichen Provinz Salta. Dieser fand aber am 15. Oktober dieses Jahres statt. Wie Verbitsky schreibt, wird nun das Gesetz verabschiedet, ein Monat nachdem das US-Heer das Land schon wieder verlassen hat. Die Einheiten in der Provinz Misiones sollen die argentinischen Grenzgruppen in Taktik, Technik und Ausführung von Antidrogenkampagnen, militärischer Beschlussfassung, gegen den Drogenhandel und wortwörtlich Menschenrechte trainiert werden.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.